Herzlich willkommen bei LKGS, mehr als nur ein Spalt.
Dem Elternpodcast mit Sandra und Jenny.
Wir sprechen über das Leben als betroffene Eltern von Kindern mit Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Nasen- und Vomerfehlbildung. Offen, ehrlich und ganz persönlich.
Für Eltern, Betroffene, Freunde und alle diejenigen, die mehr verstehen wollen.
Freut euch auf Mama-Talk, Expertenwissen, Probleme, Gefühle, Tipps und Erfolge von zwei starken Mamas.
Schön, dass ihr da seid. Hallo, liebe Jenny.
Hallo, Sandra.
Eine neue Folge mit dir.
Hallo, ihr alle da draußen.
Ja, hallo, ihr alle.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch ganz sehr. Ganz, ganz sehr. Auf eine richtig neue, coole Folge.
Jenny, wie geht's dir?
Mir.
Wo stehst du gerade? Was tust du gerade?
Ich hatte Geburtstag. Gestern.
Ja. Oh mein Gott.
Und ich nähere mich immer mehr der 30.
Ja, ich bin da ja schon jenseits.
Ja, da bist du schon ein bisschen drüber, ne?
Weit jenseits.
Ja. Ich gehe auf die 30 zu. Ach du grüne Leute. Naja, das ist ein ganz anderes Thema. Ansonsten schmilze ich dahin. Aber ich lieb's. Also ich bin totaler Warmwettermensch. Ich lieb das. Schwimmbad.
Ich auch.
Ein schönes schattiges Plätzchen im Schwimmbad und dann ins Wasser hüpfen. Und das ist so, das bin ich. Es ist auch so witzig, wirklich. Meine ganzen Mädels. Oder zwei meiner Freundinnen haben mir schon geschrieben, und Schwimmbadsaison bei dir wieder eröffnet, so, weil jeder weiß, was ich einfach für so ein, irgendwie von klein auf bin ich so ein
Wasserratte.
Total, total. Total, ja. Ich glaube, für mich wäre es eine absolute Bestrafung, ein Kind zu haben, was das Wasser überhaupt nicht mag. Das wäre für mich wirklich schlimm. Ja.
Schön.
Und bis jetzt sind beide. Haben beide, glaube ich, mein Gen bekommen. Obwohl mein Mann ist eigentlich auch total wasserverrückt. Ja, ist auch egal. Also wir lieben das Wasser. Genau.
Ist auch ein wundervolles Element, ganz ehrlich. Ich bin auch sehr gerne im Wasser.
Ja, ja, ich bin auch ein Krebs. Krebse mögen Wasser. Wie geht's?
Mögen Jungfrauen auch Wasser?
okay, weiß ich jetzt nicht ganz genau. auf was stehen Jungfrauen so? Gute Frage. Vielleicht auch wieder ein anderes Thema.
Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir hatten einen kleinen Urlaub gemacht. Zum einen hatte die Schwester von meinem Mann geheiratet. Das war sehr schön. Und zum anderen habe ich mir einen ganz besonderen Urlaub gewünscht und den hat mein Mann ganz toll mitgetragen. Der hat nämlich auf die Kinder dabei aufgepasst, weil ich habe Urlaub in Siegen gemacht.
Ja, da, wo eine Sandra nun mal gerne Urlaub macht, ne?
Genau, ich war in der Klinik in Siegen. Und habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut und wahnsinnig viele Eindrücke, Erfahrungen mitgenommen und es war ganz wundervoll. Es war für mich ein ganz perfekter Urlaub.
Das ist so witzig. Das ist auch irgendwie schon wieder so typisch du, ne? Vor allem, wenn du das so unter dem Aspekt Urlaub erzählst. Ich weiß nicht, darf man das erzählen, wo ich bei dir war und du mir deine ganz stolz deine Sammlung von waren es Gallensteine gezeigt hast. Ja. Also so wirklich in so einem Glas, so schön präparierte Gallensteine. Und ganz stolz zeigt sie mir das. Und ich so, wow.
Klasse. Das ist eklig. Ich habe die Patienten immer gefragt, ob sie die brauchen oder ob ich die haben kann. Und dann haben wir die gegeben.
Das ist so, genau. Ja, das ist halt so random wie Urlaub im Krankenhaus zu machen, ja. Aber da soll es diese Folge auf jeden Fall drum gehen.
Ich hatte Spaß.
Genau. Und
genau.
Da wollen wir jetzt ein bisschen drüber fragen, denn du hast mir noch gar nichts davon erzählt und wir wollen jetzt mal so ein bisschen in Austausch gehen und ihr sollt das gerne miterfahren, weil ich bin super, super gespannt, was du quasi für Eindrücke hinter den Kulissen sammeln durftest.
Spannend.
In Siegen. Und
ja.
Cool.
Ja, der Hintergrund war ja der, dass ich wie ihr ja vielleicht mittlerweile wisst, dass ich sehr gerne weiß, wovon ich spreche und mir einfach Wissen immer eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Weil ich finde, je mehr man Dinge versteht, desto besser kann man auch die Folgen abschätzen, beziehungsweise auch in meinem Fall jetzt natürlich in der Schulberatung auch ganz anders beraten, weil ich das verstehe oder glaube jetzt zu verstehen oder sehr viel mehr verstehe als vorher, sagen wir es so. Mhm. Weil das gibt so viel, also es erschließt sich so viel, wenn man da tief einsteigt. Und das war so meine Intention, das einfach genauer zu verstehen, genauer einzusteigen, warum, was, wie funktioniert. Und genau, das war das eine. Und zum anderen auch diese Blackbox-OP, OP-Trakt zu öffnen und zu schauen, was mit meiner Tochter da so passiert ist.
Das würde mich auch so wahnsinnig interessieren, ne? Wie ist das im OP? Wie läuft das da ab und alles so? Das ist, denke ich, definitiv. Ja. Also das wäre wahrscheinlich. Wir mussten ja auch so lachen, wenn ist völliger Quatsch. Aber das wäre so ein Thema für mich, wo ich sagen würde, das würde mich so interessieren, dass selbst ich auch sagen würde, hey, ich mache ein Praktikum im Krankenhaus. Aber letztlich ist das ja, sage ich mal, für Normalos wie uns, also kann ja nicht jeder in den OP reingehen, sondern du bist ja Ärztin, Chirurgin und es ist ja nochmal ein ganz anderer Hintergrund. Aber das wäre für mich auch, wie du sagst, das ist so eine Blackbox. So dieses, du gibst dein Kind ab. Was passiert dahinter, ne? Und da muss man ja so viel vertrauen. Genau. Und gleichzeitig finde ich es jetzt so cool, dass du hinter die Blackbox geschaut hast und jetzt weißt, wie das abläuft. Ja, wo wollen wir anfangen?
Ach Gott, es war richtig viel. Ich glaube, ich fange einfach vorne an. Es war ja für uns das erste Mal jetzt nach der OP, beziehungsweise nach dem ersten Kontrolltermin, wo wir eh noch in Siegen waren. Also jetzt anderthalb Jahre später wieder dort zu sein. Also ist natürlich bei mir dann schon irgendwie ganz schöner Film losgegangen, wo ich, also wir sind mit dem Zug hingefahren. Mhm. War ja doch, ist es eine Strecke von Tirol?
Wie lange war die unterwegs?
Wir waren ja erst noch bei der Hochzeit, also wir sind erstmal, ich glaube, 11 Stunden hochgefahren bis zu der Hochzeit, waren dann da eine Woche und sind dann nochmal 7 Stunden rübergefahren nach Siegen und danach wieder 9 Stunden runter. Also wir waren ganz schön lange unterwegs.
Wahnsinn, 9 Stunden von Tirol nach Siegen. Guck mal, was ihr auf euch nehmt, das ist Wahnsinn.
Ja, definitiv. Ich würde es nicht anders machen.
Ja, würdest du immer wieder so machen.
Genau. Also wo wir dann halt da am Bahnhof wieder waren und diesen Aufzug runtergefahren sind zu dieser Straße, wo es hochgeht zum Wellersberg. Das ist halt irgendwie... es sind einfach ganz viele, viele so alte Gefühle hochgekommen wieder, so wo ich mit meiner Pumpe noch unterwegs war. Und da war dann zum einen so diese Aufregung von damals mit in mir und zum anderen auch so diese Dankbarkeit wieder, dass es jetzt so viel leichter geworden ist. Und das meine ich in so vielerlei Hinsicht. Also zum einen natürlich, dass wir stillen, dass ich diese Pumpe nicht mehr brauche, dass ich diesen ganzen Sterilisierstress und alles nicht mehr habe, diesen riesen Rucksack, den ich immer mit bei mir hatte, um meine Tochter zu ernähren, sondern einfach die Brust raushängen lassen kann und gut ist. Und zum anderen, dass einfach dieses ganze Thema so viel weniger präsent geworden ist. Also das ist alles so viel ruhiger geworden. Es ist so viel mehr Leichtigkeit wieder in unserem Leben, dass das ein ganz komisches Gefühl war, das wieder so mit diesem Stress zu verbinden. Und dieser Ort an sich hat einfach ein Stresspotenzial für mich natürlich. Mhm. Und ja, ich habe mich dann noch mit einer Freundin getroffen, die auch stillt und die hat ja auch dieselbe Geschichte. Und das war so schön, weil sie einfach gesagt hat, ich will dich jetzt endlich mal kennenlernen. Und dann haben wir uns einfach da nochmal in der Ferienwohnung getroffen. Und
also auch eine betroffene Mutti, ne? Die
auch eine betroffene Mama, genau. Und das war einfach so schön, weil man kennt sich ja irgendwie so. Das war ja so ähnlich wie mit dir. Einfach man kennt sich so, man ist so im Austausch und plötzlich lernt man sich so im realen Leben kennen, kann sich anfassen. Das ist total spannend einfach.
Und es verbindet auch so, ne, wenn man sowas zusammen, das ist, gell, wenn diese mit anderen betroffenen Müttern, das ist, ne, wie, das ist einfach so eine krasse Verbindung, ne, ja.
Ja, weil man weiß einfach, was man durch hat und wovon man spricht. Und das ist irgendwie eine ganz andere Basis, auf der man sich austauschen kann als mit anderen, die das nicht durchhaben oder die was anderes durchhaben. Das ist immer so ein klar verstehen einen die Leute irgendwo, aber es ist eine andere Tiefe der Verbindung.
Ja.
Das war einfach wahnsinnig schön, dass wir uns da getroffen haben, dass sie extra hergekommen ist. Deswegen.
Schön.
Genau. Ja, und dann haben wir uns da in unserer Mini-Wohnung eingerichtet. Und ich habe dann im Endeffekt die Kinder und meinen Mann da Spielplatzurlaub machen lassen. Weil ohne Auto gibt es nicht so viel, was man mit den Kindern machen kann, außer auf den Spielplatz gehen. Und mein Mann hat es wirklich gerockt. Also ich war sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte den ganzen Tag mit den Kindern. Weil ich war ja dann wirklich von Montag bis Samstag war ich komplett weg.
Montag bis Samstag waren
es. Genau. Ja, ich bin dann nur abends zum ins Bett bringen wieder gekommen und morgens direkt wieder raus.
Um wie viel Uhr hat dein Tag gestartet? Also Montagmorgen, wie viel Uhr ging es los?
Am Montagmorgen ging es um 8.30 Uhr los, weil der Dr. Koch sich verschrieben hatte.
Das ist ja auch wieder schön.
Es war für mich sehr angenehm, weil ich natürlich dann entsprechend ausschlafen konnte, beziehungsweise halt den Morgen noch mit meinen Kindern hatte. Und alle anderen Morgen, da ging es dann um 7.30 Uhr los.
Also 7.30 Uhr Start. Und wann bist du immer so rausgegangen? Also wie lange war dein Tag?
Also ich hatte mit 17 Uhr gerechnet. Das hat auch immer plus minus so geklappt. Ich habe natürlich auch sehr viele Fragen gehabt und es ist dann teilweise auch 17.30 Uhr, manchmal auch 18 Uhr geworden.
Wow.
Also es ist schon ein langer Tag. Ich glaube, er ist auch lang geworden, weil ich so viele Fragen hatte und der Dr. Koch wahnsinnig bemüht war, mir da alles zu beantworten in wirklich bis ins kleinste Detail. Das war wirklich richtig toll für mich. Also
Wahnsinn.
Nicht selbstverständlich, dass man so viel Fragen stellen darf und so viel lernt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Tage bei ihm grundsätzlich in die Richtung so lang sind, weil es einfach ein wahnsinniges Pensum ist, was er da leistet. Und man merkt das ja auch in den Gesprächen. Er hat jetzt nicht irgendwie die getaktete Sprechstunde im Sinne von los weiter, sondern er nimmt sich für jede Familie die Zeit, die sie braucht, dass die Familie mit einem guten Gefühl da rausgehen kann. Und das merkt man. Das merken die Patienten, das merkt natürlich auch er an einem wahnsinnig langen Arbeitstag.
Ja, die beiden Seiten, ne? Das ist, wenn man als betroffene Familie dort ist, ne, dann findet man es total schön. Weil das war genau das, was ich auch immer dieses Gefühl hatte, dass man sich Zeit für einen genommen hat einfach, ne? Und nicht so dieses Durchgetaktete, sondern, ne? Ja, aber die andere Seite von der Medaille ist dann halt, ne, dass die Tage auch dementsprechend lang werden können, ne?
Genau. Mhm. Er ist eben nicht um 16 Uhr fertig. Er macht extra Stunden.
Wahnsinn.
Genau. Ja. Und das halt nicht irgendwie mal extra Stunden, sondern halt wirklich dauerhaft. Und das ist schon, also man merkt, dass dieser Mann seinen Job vollkommen liebt und mit so viel Herz ausübt, das habe ich, glaube ich, bei noch keinem gesehen.
Wow.
Das war wirklich, wirklich schön zu sehen einfach.
Na, was hast du denn gesehen? Du bist am Montagmorgen reinmarschiert. Hast du dann auch direkt so ein blaues Kittelchen angezogen, was man anzieht, wenn man da ist?
Ja,
ja,
ja, natürlich.
Oh, okay.
Das nennt man Kasak.
Kasak?
Genau, ein Kasak ist das.
Okay, und wie ging es dann los Montagmorgen? Du bist da reinmarschiert, hast dein Kasak angezogen und dann?
Genau, die liebe Nadine hat mich da erstmal mitgenommen und mir gezeigt, wo alles ist, was ich so brauche.
Wer
und,
ist Nadine? Für die, die sie.
Genau.
Wer ist Nadine? Für die, die sie nicht kennen.
Nadine Kühn, die Frau Kühn, die kennt ihr als Nadine Kühn. Die managt da alles.
Also quasi.
Habt ihr Kontakt, wenn ihr schreibt.
Genau, und die jetzt nicht Siegen kennen, Schwester? Oder wissen wir tatsächlich gerade gar nicht genau, ne? Ob es eine Arztschwester ist oder Auf jeden
ich habe nicht gefragt, was sie gelernt hat. Aber sie ist die Fee, die alles managt dort.
Die Fee, die alles managt. Das ist auf jeden Fall eine gute Stellenbeschreibung. Wir suchen eine Fee, die alles managt. Aber ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Ja, genau.
Die rechte Hand vom Dr. Koch.
Ah, okay. Ja, alles klar. Das klingt gut. Und die hat dir dann quasi gezeigt, genau, wo alles ist und hat dich in Empfang genommen sozusagen.
Genau.
Schön.
Und das ist ja, also ich bin ja etwas zu spät gekommen dann natürlich mit der schönen Zeitangabe und da ist natürlich die Sprechstunde dann schon am Laufen gewesen. Mhm. War aber lustigerweise gerade genau eine Pause, wo ich dann gekommen bin, dann in dieses Zimmer rein, das man so kennt, dieses Sprechstundenzimmer, eins von beiden, und habe mich dann erstmal vorgestellt und dann war es so, hinter der Tür hat es dann Hallo gesagt und ich so, ach, die Stimme kenne ich.
Cool.
Hat gerade seine Brille geputzt.
Ja, schön. Wir gehen hier echt ins kleinste Detail. Okay, und du warst dann...
Um dieses Flair so ein bisschen da zu beschreiben. Es war eine Sprechstunde. Und es sind von älteren Kindern über wirklich ganz frisch Neugeborene, war so gefühlt alles dabei. Es war total spannend, auch so einfach diese Verläufe zu sehen, Kinder, die irgendwo anders voroperiert waren, Kinder, die von Anfang an in Siegen operiert waren. Das ist einfach für mich wahnsinnig spannend gewesen, die ganzen Verläufe sind. Und man kann wirklich sagen, die von Anfang an in Siegen operiert wurden, das sind echt tolle Ergebnisse. Also mir war schon irgendwo bewusst, natürlich, dass halt ältere Kinder auch zur Sprechstunde kommen, aber das waren viele und das war wirklich spannend, einfach zu sehen, wie cool das alles so funktioniert, dass die einfach toll ins Sprechen reinkommen und sich völlig normal entwickeln.
Wahnsinn.
Natürlich haben die ein oder anderen einfach Probleme mit Zahnstellungen und Zungenruhelage ist, glaube ich, einfach so ein Dauerthema, wo man sich einfach wirklich drum kümmern muss, weil sich das einfach nicht von alleine auswächst. Also das ist was, was ich sehr viel beobachtet habe, dass viele Kinder ihre Zunge einfach im Mundboden haben und dann entsprechend wächst natürlich dann auch der Unterkiefer weiter. Und das ist ein Thema, was der Dr. Koch auch immer wieder anspricht, dass man dafür sorgen muss, dass die Kinder den Mund geschlossen haben, dass sie durch die Nase atmen, dass sie lernen, die Zunge an den Gaumen zu legen. Das ist die physiologische Zungenruhelage, weil es ist natürlich im Bauch einfach geprägt, dass das nicht möglich war und nur durch eine Operation sind zwar die Gegebenheiten geschaffen, aber deswegen ist das neurophysiologische Muster natürlich nicht umgestellt.
Mm.
Das fand ich wahnsinnig spannend, das so zu sehen.
Mm. Und dann hast du ja jetzt, wenn du sagst, du hast quasi auch von Neugeborene bis ne, größere Kinder, also für mich ist so diese, wenn ich mich zurückerinnere, wo meine kleine Maus so wirklich ganz klein war und so, ne? Also, da, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist da in einer Sprechstunde, ne, und siehst wieder so ein kleines, neugeborenes Baby, was so eine Fehlbildung hat, das wird mich auch, glaube ich, erstmal wieder richtig aufwühlen. Wie war das für dich? Also hast du auch für dich gemerkt, dass dich das nochmal alles so wie zurückkatapult? Bist du sentimental geworden oder wie? Oder ist man dann als Arzt gefasst? Oder wie war das für dich gefühlstechnisch, wenn du das alles so gesehen hast?
Also spannenderweise war es, während irgendwie Patienten da waren oder so und auch in der Sprechstunde war einfach ein wahnsinniges, so ein Feuer in mir, so ein Wow, so funktioniert das, so wird die Platte gemacht, warum wird die Platte so gemacht? Warum sagt er dies, warum sagt er das, warum macht er das so? Und da war einfach im Fokus dieses wahnsinnige Verständnis, dieser Wissensdurst, dass ich da so gar nicht in irgendeine emotionale Sache reingekommen bin. Was mich echt fertig gemacht hat, war die OP-Tür.
Oh.
Also diese verkackte Tür zum OP-Trakt. Ich war so froh, dass es zwei Türen gibt, ja.
Bist du
einmal vorne an der vom Aufzug die Tür? Da bin ich nicht durchgegangen.
Krass, wirklich?
Die ganze Woche nicht. Und dann gibt's hintenrum aber nochmal eine zweite Tür. Und ich war immer so froh, dass wir durch diese zweite Tür gegangen sind. Ich meine, das war sowieso so, weil die halt näher am Büro war. Aber ich war einfach so dankbar, nicht durch diese blöde Tür zu müssen.
Oh, ich fühle das so.
Das war so ein Punkt, wo ich emotional geworden bin. Das ist echt, da habe ich sie abgegeben. Da bin ich hinter dieser Tür, wo sie weg war, kurz zusammengebrochen und habe geheult. Den Moment und mit dieser Tür verknüpft, das habe ich nicht gepackt. Also
Verrückt, ja.
Ich habe diese Tür einfach gemieden. Das war so die Auswirkung. Mehr ist nicht passiert, aber
ich spüre das total.
Genau, da bin ich immer schnell vorbei und habe sie nicht angeguckt.
Ja.
Also das waren eher so die Situationen, wo ich dann weg bin.
Okay, aber sonst warst du quasi in der Arztrolle sozusagen gut drin und hast da...
Ja.
Wie, weil du gerade gesagt hast, ne, du hast auch gesehen, wie er die Platten macht und wieso. Mhm. Willst du da mal was zu sagen?
Total gerne, das war extrem spannend. Also ich glaube, das ist eine richtige Wissenschaft für sich, wie man diese Platten so gestaltet, dass sich die Segmente aufeinander zubewegen können. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, macht man die Platte so, also die wird, da wird dann Abdruck gemacht, das kennen ja die meisten.
Und, na gut, aber was ist für die, die es vielleicht nicht kennen? Wie macht man denn einen Abdruck? Weil die, die dort waren, werden es vielleicht kennen, aber gerade wenn jetzt welche, wie macht man einen Abdruck?
Stimmt, stimmt. Also es sind so kleine vorgefertigte Schälchen, so wie man das kennt vom Zahnarzt, wenn man da schon mal einen Abdruck gemacht hat. Und dann wird so eine Masse so zusammengeknetet, gewurzelt in der Hand. Die ist noch formbar quasi, wird dann da reingemacht. Die entsprechende Menge, die es halt braucht, die in den Babymund reinpasst. Und die härtet dann relativ schnell aus. Und das Spannende ist, je heißer es ist, desto schlechter härtet die auch aus. Und, oder schneller. Schneller. Ich habe es vergessen, ob schneller oder langsamer. Aber es gibt auf jeden Fall da Probleme, je nachdem von der Temperatur, von der Umgebungstemperatur, wie schnell die aushärtet. Also das fand ich total spannend. Genau. Und dann wird es quasi auf diese vorgefertigte Platte gemacht und dann in den Babymund reingedrückt quasi an den Oberkiefer. Und das muss dann, lass mich lügen, du weißt es auch, vielleicht so eine Minute oder so gehalten werden.
Ja, sowas
natürlich. Dass
sich
das einfach schön abformt, dass man da die, genau, ungefähr. Und genau, dann kann man vorne so fühlen, ob das hart geworden ist, kann es dann rausmachen wieder. Und dann hat man den Abdruck von der Fehlbildung und vom Oberkiefer. Mhm. Und das Coole ist, was ich dann gefragt hatte, weil es ja eben auch so 3D, ich weiß nicht, ob mit Laser oder so, irgendwie mit Computer basiert diese Abdrücke gibt. Und da ist mir dann klar geworden, dass ein Abdruck, der manuell gemacht wird, da drückt sich diese Masse ja auch ein bisschen um die Kurve hinten, ja, also um die Fehlbildung drumherum. Das heißt, man hat dann auch von der Tiefe so ein bisschen mehr einen Abdruck. Mhm. Und diese computergesteuerte Methode, die macht nur die Oberfläche. Das heißt, da fehlt das, was um die Kurve geht.
Ach, spannend.
Das fand ich dann wieder so cool, dass man das halt mit so einem Echtabdruck, sage ich jetzt mal, manuellem Abdruck, doch nochmal feiner machen kann. Was ich gar nicht so gedacht hatte. Weil man denkt ja immer so, computerbasiert ist ja, muss genau. Ja viel besser sein, weil ja. Weniger Aufwand und keine Ahnung. Aber den Aspekt, den habe ich da verstanden dann in dem Moment.
Ja, ist spannend zu wissen.
Und sonst,
ja.
Ja, die Platten an sich, die schleift er halt so, dass an der Stelle, wo sich das Gewebe hin entwickeln soll, also da ist kein Druck und gar nichts dabei. Das ist einfach nur an der Stelle, wo sich's hinbewegen soll, wo's hinwachsen soll, ist einfach keine Platte. Also er schleift sie an der Stelle weg, wo das Gewebe hin soll. Und das habe ich in dem Moment verstanden, wie so eine Platte funktioniert und warum sich die Fehlbildung dann verkleinert.
Wahnsinn.
Das fand ich total spannend.
Das würdest du sagen, das ist Stoff für eine extra Folge? Sollten wir mal eine Folge nur zur Platte machen, dass wir da vielleicht mal tiefer drauf eingehen können?
Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, aber da würde ich jemanden dazu einladen, der da mehr dazu sagen kann, glaube ich.
Okay. Gut.
Weil, ja, ich habe gefragt, aus was das Zeug ist und ich meine, das geht ja in Siegen sehr schnell. Das ist ja innerhalb, also wenn man da in der Früh den Abdruck macht, das ist ja mittags schon fertig oder nachmittags dann und kann dann auch eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, auch nicht überall so, dass das innerhalb desselben Tages passiert.
Das stimmt.
Und genau, also ich glaube, da gibt es einfach viel zu wissen und
gibt ja auch viele Unterschiede, ne?
Was ich noch nicht 100% verstanden habe, genau. Ja.
Wir hatten nämlich am Anfang sowohl eine, die du verstellen konntest, ne, die sich in die Segmente reingesetzt hat und dann konntest du am Schräubchen drehen, das hatten wir. Wir hatten auch eine, die quasi locker aufliegt und dann hatten wir aber auch die aus Siegen. Dann gibt es ja auch mit Haft, also das ist ja ein riesiges Thema, auch mit Haftcreme und Pipapo. Das
ja, eben Platten an sich. Ich meine, es gibt ja grundsätzlich, es gibt aktive und passive Platten und in Siegen, das sind ja passive Platten. Mhm. Also da wird nicht aktiv irgendwas an den Kiefersegmenten geschraubt und gedreht, sodass die sich quasi zueinander schieben, sondern ohne Druck wachsen die aufeinander zu. Es ist einfach nur nichts, was das Gewebe daran hindert, aufeinander zuzuwachsen.
Okay.
Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ich glaube so ein
bisschen, die sind nicht irgendwie reingepresst oder so.
Ja.
Kann auch passieren, dass das Gewebe dann gar nicht aufeinander zuwachsen kann, weil die Platte quasi das Gewebe daran hindert, aufeinander zuzuwachsen.
Mhm.
Weil da halt eine Barriere ist. Das passiert auch manchmal. Aber wo ich es halt jetzt gesehen habe in Siegen, dass es an der Stelle, wo es aufeinander zuwachsen soll, einfach kein Plattenmaterial, sodass das Gewebe die Möglichkeit hat, aufeinander zuzuwachsen. Und es ist kein aktives Zusammenziehen von irgendwelchen Kiefersegmenten.
Okay, spannend. Und du hast das quasi für dich, du hast es gesehen, du konntest es verstehen und hast da jetzt nochmal viel mehr, wie sagt man, Tiefgang in dem Thema sozusagen bekommen.
Ja, weil ich konnte mir das halt nicht ganz vorstellen, wie die Gewebe aufeinander zuwachsen können, wenn da noch eine Platte ist. Und ja, ist das jetzt völlig logisch. Es ist halt an der Stelle, wo es wachsen soll, keine Platte. Und das ist halt total geil. Also das fand ich einfach cool.
Ja.
Es ist total logisch, aber hat sich mir nicht erschlossen, wie das funktionieren soll. Und das, genau, das habe ich. War ein Punkt, den ich verstanden habe.
Ja.
Genau. Ja, also es war Montag, Dienstag war Sprechstunde. Es war am Dienstag dann ein eingeschobenes Kind. Da gab es anderswo Probleme und dann ist es nach Siegen überwiesen worden. Und dann ist es quasi, weil da wäre eigentlich Sprechstunde gewesen, ist dann aber eben eine OP gewesen. Und es war natürlich wahnsinnig spannend, da dabei zu sein, also zu sehen, wie er operiert. Ich hatte ja auch das Glück zu sehen, wie beide Operateure, also Dr. Koch und Dr. Schlabe, operieren. Die waren beide da.
War Dr. Schlabe da? Okay, cool.
Genau. Der ist am Donnerstag gekommen. Und das war einfach richtig cool, da beide Operateure da quasi den Fragen zu stellen, denen über die Schulter zu schauen. Und es war wirklich, wirklich spannend.
Also, das ist sehr, 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 sehr schön. Du bist sozusagen, in die Blackbox rein, hinter die Tür. Du hast nur einen anderen Eingang genommen. Und
genau, ich habe einen anderen Eingang genommen.
Und du bist dann auch mit rein in den OP und du durftest sehen, wie die Ärzte operieren. Du warst da hautnah dabei.
Richtig.
Wow.
Ich war da hautnah dabei und habe alle Kinder, die diese Woche operiert wurden, mit begleiten dürfen, wirklich von vorne bis hinten.
Wow.
Und es war einfach total schön zu sehen. Wir hatten uns ja irgendwann mal in der Podcast-Folge schon gefragt, wie das ist mit der Narkose, ob die da irgendwie gestochen werden, bevor sie schlafen oder so. Und nein, es ist wirklich so, sie schlafen erst und werden dann gepiekst. Also es ist wirklich schön gemacht. Und was mich so erleichtert hat, war der Umgang. Der Umgang der Menschen mit den Kindern im OP, im Aufwachraum. Das sind so liebe Menschen dort. Das war so eine Harmonie und so eine schöne Atmosphäre im OP, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Liebevoll sie mit den Kindern auch umgegangen sind. Ich meine, die schlafen, die sind ja wirklich weg. Mhm. Und da sind so viele, also jeder Handgriff sitzt, das ist so faszinierend gewesen. Dass jeder weiß, wo er hingreift. Die haben so viel Routine, dass wirklich jeder Mensch, jede Hand irgendwie aufeinander abgestimmt ist.
Wow.
Das ist faszinierend gewesen. Wirklich einfach schön und für mich als Mutter in dem Moment wahnsinnig beruhigend gewesen zu sehen, wie das abläuft, wie diese Abläufe sind. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie viel mehr an so einer Operation dranhängt als nur der Chirurg oder die Chirurgin. Die da halt schneiden, sondern das ist einfach, da gehört vor allem auch die Anästhesie, die Narkose einfach dazu, wo ich sage, krass, die sind einfach, das ist eine Kinderklinik, die ist auf Kinderanästhesie spezialisiert. Also die machen nichts anderes, die legen nur Kinder in Narkose.
Wahnsinn.
Und es ist einfach was anderes, ob man jetzt Kinder in Narkose legt oder Erwachsene in Narkose legt. Und einfach zu wissen, da ist in der Narkose, in der Narkoseeinleitung, in der gesamten Anästhesie ist eine Routine, die auf Kinder ausgelegt ist. Das fand ich nochmal wahnsinnig beruhigend, dass es einfach da spezialisiert ist.
Und würdest du jetzt unter diesem Aspekt sagen, dass die Harmonie gestört werden könnte, wenn Eltern die Kinder so lange begleiten könnten, bis sie schlafen? Jetzt so aus dem Bauch raus?
ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, vor allem, weil ich das ja selber auch überlegt hatte. Ich wollte ja auch eigentlich am liebsten zur Narkoseeinleitung bei meiner Tochter mit dabei bleiben. Es gibt Häuser, da wird es so gemacht. Da sind die Eltern bis in die Schlummernarkose, heißt es dann, mit dabei und gehen dann raus, damit das Kind dann quasi intubiert, also wenn dass der Stauch in den Hals kommt, Nadeln gelegt und. Also dass es dann wirklich für die OP auch vorbereitet wird. Aber dann, da sind Eltern dann dabei, bis das Kind schläft. Das war grundsätzlich etwas, was ich mir auch gewünscht hatte, was ich eigentlich auch fragen wollte, ob ich da mit dabei sein kann. Ich hatte mich dann dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht ruhig genug.
Genau.
Und meine Nervosität geht auf einen anderen Menschen über. Und meine Nervosität geht auch auf einen Anästhesisten oder eine Anästhesistin über. Und da habe ich gemerkt, ich möchte das nicht riskieren, dass der Mensch nicht klar denken kann.
Das wäre nämlich, genau, ja.
Dass irgendwas passiert.
Das wäre nämlich mein Gedanke.
Also ich glaube, mich persönlich würde es nervös machen, wenn eine Mutter mir dabei zuschaut, wie ich ihr Kind operiere.
Ja.
Da wäre ich nicht entspannt. Und genauso geht es, glaube ich, einem Anästhesisten oder einer Anästhesistin, die oder der dann vielleicht auch nicht ganz so entspannt ist, wenn einfach ein nervöser Mensch neben einem steht. Und man weiß, das ist das Kind von diesem Menschen. Also da ist das Hirn, glaube ich, nicht so frei zum Arbeiten.
Ja, ich stelle mir das halt gerade so, ne, dieser hinter dieser Tür, dieser Raum, und wie du das beschreibst, klingt das ja nach so einem, ne, so ein wahnsinnig, nach einer wahnsinnig harmonischen Energie und nach einem Raum, der ja so gehalten ist. Und wenn dann halt, so jetzt in meiner Vorstellung, da immer wieder andere Menschen mit reinkommen, ne, die, wie du sagst, Mütter, ne, nervös und so, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht diese Harmonie schwierig ist, das so beizubehalten, ne? Vielleicht. Also sozusagen als Gedanke.
Glaub, wenn das, ja, also wenn das kontinuierlich und immer so gemacht würde, dann wäre da, glaube ich, auch eine Routine drin.
Okay.
Von daher finde ich es nach wie vor, fände ich es schön, wenn die Eltern ihre Kinder bis in diese Schlummernarkose mit hineinbegleiten könnten. Aber andererseits sind halt, wie gesagt, die Kinder auch irgendwie, die sind ja gar nicht mehr so ganz bei sich. Die kriegen ja häufig Scheißegalsaft.
Ja.
Das ist mir da zu lahm und die sind ja da schon irgendwie in einer anderen Welt.
Ja.
Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, glaube ich, war das okay, dass ich da nicht dabei war.
Hast du ein Kind gesehen, was hinter der Tür total angefangen hat zu schreien? Oder waren die in ihrem Schlummern und es war...
Nein. Da hat kein Kind geschrien.
Okay.
Genau.
Ja klar, wenn ich überlege, wo ich die Kleine abgegeben habe, die war ja in diesem Trance-Zustand, ist da rein und so waren die Kinder dann quasi und dann ging es weiter.
Genau.
Ja, okay. Wie ging es weiter?
Also ist alles. Also für mich waren die Operationen natürlich auch extrem interessant, weil ich einfach die Technik kennenlernen wollte. Ich habe mich im Vorfeld sehr, sehr viel belesen, habe über ganz viele verschiedene OP-Techniken informiert und mir das alles angeschaut. Aber es ist einfach was völlig anderes, was man aus Büchern so lesen kann und dann das im OP wirklich zu sehen und plötzlich zu merken, ach so. Also das war auch nochmal in sich so eine Blackbox, weil ich ja auch nicht wusste, wie genau wird das jetzt operiert. Aber es gibt ja so viele verschiedene Techniken, die alle mehr oder weniger gut sind. Und wusste ja auch nicht exakt, wie die Technik in Siegen ist. Und das jetzt so gesehen zu haben und wie, also zu merken, wie sinnvoll das ist und wie viele Kleinigkeiten da beachtet werden. Und dann nimmt er irgendwie hier noch einen anderen Faden wegen dem und dem und da noch einen anderen Faden, weil das und das. Und das sind so viele Kleinigkeiten einfach, die so viel Sinn machen, die aber natürlich nie irgendwo bewiesen worden sind. Aber so wie sagt der Österreicher so schön, Hausverstand. Also so vieles, wo man einfach merkt, da ist ganz, ganz viel, das sind ganz, ganz viele Gedanken, die sich da gemacht wurden über sehr, sehr lange Zeit und über viel Routine sich da eingearbeitet, wie man es noch besser machen könnte.
Wow. Ja, das kennt ja bestimmt irgendwie jeder, ne? Übung macht den Meister. Also desto häufiger man einfach gewisse Dinge tut, umso mehr merkt man. Ich musste da gerade dran denken, wenn ich jetzt, ja, jetzt kein konkretes Beispiel, aber wenn ich jetzt Ja, vielleicht doch. Ich habe jetzt so eine neue Kaffeemaschine und man kocht halt die ersten 5 Kaffees, die schmecken halt gar nicht, bis du weißt, okay, den Löffel machst du so voll und das Wasser darf nur bis dahin stehen und so. Das lernst du halt durchs Tun. Ja. Ne? So stelle ich mir das halt vor, dass so viele Dinge erfahrungsgemäß angepasst werden durch die Routine einfach so, ne?
Ja, eben. Dass die Handgriffe einfach sitzen auch und du dann auch Kapazitäten hast, dir über noch andere Dinge weiter Gedanken zu machen, wenn halt einfach die Handgriffe so sitzen, dass dann wieder Zeit und Kraft und Kapazität da ist, sich noch mehr Gedanken drüber zu machen.
Ja.
Also ich habe das irgendwie letztens mal mit Kuchenbacken verglichen. Keine Ahnung, wenn ich 10-mal im Jahr einen Kuchen backe, dann schaue ich halt immer wieder nach dem Rezept, ob ich jetzt auch alles habe. Und wenn ich halt 200 Kuchen im Jahr backe, dann brauche ich halt mein Rezept nicht mehr, weißt
du? Das ist ein richtig gutes Beispiel, ja.
Weil dann weiß ich, wann ich den Schneebesen nehme und wann ich den Kuchenkratzer nehme und welche Schüssel am besten passt. Und
was für ein geiles Beispiel, ja.
Ja.
Ich meine,
ich glaube, so ist es auch tatsächlich.
Du standest ja schon sehr häufig in deinem Leben in so einem Mopé. Für mich ist das, wenn ich mich da jetzt so reinversetze, allein schon die Tatsache, so ein OP zu sehen, wäre für mich schon total krass. Und dann aber auch zu sehen, wie an einem kleinen Kind rumhantiert wird und dann auch in dem Mund diese Fehlbildung, das ist ja alles so mikroskopisch klein und das dann irgendwie alles so zu sehen, ich wäre bestimmt umgekippt. du hast da mehr Fassung als ich.
Ja, es ist halt auch Gewohnheit.
Ja, hast du schon mal in einem OP so ein Kind gesehen oder war das auch für dich das erste Mal ein Kind zu sehen?
Ein Baby tatsächlich das erste Mal.
Wow.
Kinder schon, aber wirklich, dass ein Baby operiert wurde, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Boah, krass.
Nee, es ist auch so, wenn die dann, also die liegen ja am Rücken am Anfang und sind dann so zugedeckt und da sind sie noch so richtig Baby und da ist es auch irgendwie noch so richtig Mensch, wo man sich halt Gedanken um dieses Baby macht auch und sobald aber da auch sterile Tücher drüber kommen, es wird ja alles so steril abgedeckt, dass man einen sterilen Bereich hat in diesem sauberen OP quasi und man dann wirklich nur noch das Operationsfeld sieht, dann das switcht irgendwie, also weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber bei mir switcht es dann total um auf dieses, okay, Arbeit hier.
Voller Fokus. So.
Was ist hier die anatomische Struktur, woran erkenne ich was, warum ist das da? Das ist so.
Ja.
Mein Hirn switcht da komplett um und während der Operation war das Kind auch, ja, natürlich ist es noch ein Kind, aber der Fokus ist einfach völlig woanders.
Ja.
Und nicht mehr auf dieser emotionalen Seite dann bei mir gewesen. Und da hat einfach wahnsinnig dieses Wissen wollen überlegen.
Wieder die Rolle quasi, ne? Du bist raus aus der emotionalen Mutterrolle, rein in die Ich bin Ärztin, so, ne?
Genau, ja. Genau.
Spannend, ich finde das so spannend.
Das ist aber, also hat sehr viel besser geklappt, als ich das gedacht hatte.
Ja.
Genau. Also ich hatte schon auch irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt die Fehlbildung, die meine Tochter hatte und die wird jetzt da operiert und wie geht's mir damit? Da habe ich mir dann irgendwie in der Früh auch nochmal an dem einen Tag dann total Gedanken gemacht, wie ich mich damit fühle, weil das jetzt genau die Fehlbildung ist, die meine Tochter hatte und dann war ich drin und das war einfach überhaupt kein Thema. Aber trotzdem hatte ich mir natürlich dann Gedanken gemacht, wie das dann wird und ob ich das so genauso entspannt sehen kann, wie die anderen Fehlbildungen, die bisher operiert wurden.
Und das ist ja wirklich, wenn wir uns nochmal ein Vergleichsbeispiel aussuchen müssten, wie klein muss man sich das vorstellen, dass man, also wie akkurat, wie also so ein Erwachsenenmund kann man sich ja vorstellen, ein Kindermund kann man sich vorstellen, aber ist das wie, wenn ich ein ganz kleine Lego-Figürchen zusammensteckt, was man da hantiert? Oder ist es eher Lego-Duplo?
Es ist noch schlimmer.
Noch schlimmer?
Es ist noch viel kleiner.
Noch viel kleiner als Lego. Wie klein? Wie klein akkurat sind da diese kleine Kieselsteinchen klein?
Also ich meine, schau mal in den Mund von deiner Tochter rein und überleg mal, die ist ja jetzt schon groß, wie klein dieser Mund vorher war. Und du hast natürlich eine begrenzte Möglichkeit, da reinzuschauen und wie präzise man arbeiten muss und wie routiniert das Ganze auch sein muss, damit das alles so getroffen wird und passt, wie es passen soll. Und wenn man sich dann noch überlegt, also diese dünne Struktur, diese Nasenschleimhaut aneinander zu nähen, das ist wahnsinnig faszinierend gewesen, dass zu sehen, wie präzise das aneinander gemacht werden muss, wie viel Routine da dahinter stecken muss, dass man das so schön schafft. Und also es ist ja in Siegen vom Operationsprinzip her so, dass man die Strukturen so hinbastelt, dass sich von alleine Knochen bilden kann. Heißt, also man näht die Nasengänge komplett so, wie sie anatomisch normalerweise korrekt sein sollen, näht man fertig bis nach hinten. Und dann hat man eine komplette Schicht Nasenboden. Und darunter ist dann quasi da, wo eigentlich Knochen sein sollte, aber ja nicht vollständig oder teilweise gar kein Knochen ist, ist ein Raum. Und unten drunter ist dann die Gaumenschleimhaut, die dann da vernäht wird. Und das Spannende ist ja, wenn man diese zwei Räume schafft oder diesen Raum schafft mit diesen zwei Begrenzungen, nach oben hin den Nasenboden und nach unten hin den das Gaumendach, dann wächst von ganz alleine zwischen diesen zwei Schichten Knochen.
Wow.
Und das ist das absolut Faszinierende, weil er sagt, er ist sicher, dass da Knochen entsteht. Und es ist so.
Wahnsinn.
Es ist wirklich irre an dieser OP-Methode, dass da einfach von ganz alleine Knochen entsteht. Häufig sogar so weit, dass sogar bis in den zahntragenden Fortsatz genug Knochen entsteht, dass man da gar keine Knochentransplantation mehr braucht. Und das finde ich einfach abgefahren. Also im Gaumen entsteht sicher Knochen, im Zahnbogen entsteht Knochen und zu einem relativ hohen Prozentsatz auch noch im zahntragenden Fortsatz, sodass die Kinder dann, wenn das geklappt hat, keine Kieferosteoplastik brauchen.
Wow.
Und das ist was, das kann halt auch nur funktionieren, glaube ich, wenn man das anatomisch so korrekt vernäht. Weil es gibt viele Methoden, wo halt das einschichtig irgendwie die Lücke verschlossen wird. Und dann hat man aber nicht diese zwei Schichten, wo sich in diesem Raum dazwischen Knochen bilden kann. Das ist zum einen, weil halt keine zwei Schichten sind. Und zum anderen, weil halt Schichten nicht unbedingt anatomisch so vernäht werden, dass Mundschleimhaut zu Mundschleimhaut kommt und Nasenschleimhaut zu Nasenschleimhaut, sondern vielleicht auch Nasenschleimhaut in Mundschleimhaut. Und dann ist eine Barriere da. Dann ist eine Barriere so da, weil es über Kreuz genäht ist, dass gar kein Knochen entstehen kann. Und da bin ich dann so fassungslos gewesen, dass es solche Methoden auch gibt. Weil warum soll man den Knochen daran hindern zu wachsen, wenn man das so machen kann, dass der Knochen wächst?
Das ist Wahnsinn.
Das ist echt, also es ist wirklich wahnsinnig durchdacht alles und so viel Logik dahinter und so viel Mühe und wirklich Liebe in dieser Arbeit spürbar an jeder Ecke und jeder Stelle einfach.
Vor allem, wenn du das erzählst, das ist so, ich krieg da fast Gänsehaut, weil es ist so, überleg mal, in diesem, wie du sagst, noch kleiner als Lego, ne? Nicht Lego Duplo, sondern noch eine Schicht kleiner und da noch kleiner, noch sehr, sehr, sehr viel kleiner werden so viele präzise, akkurate Handgriffe gemacht, die so aufeinander abgestimmt sind. Das ist ja verrückt, oder? Man kann sich das, ich kann mir das nicht ansatzweise wahrscheinlich vorstellen, wie es da wirklich in der Realität ist, ne? Aber dank dir dürfen wir einen kleinen Einblick haben. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so ein Riesenfass, oder? Oder? Ja. Das ist so, die Vorstellung, diese mikroskopisch kleinen Hautschichten überhaupt erstmal zu erkennen. So, weißt du, und die dann auch noch.
Das fand ich so spannend, dass man das wirklich gut erkennen
wirklich?
Kann. Und zwar ohne Mikroskop.
Echt? Okay.
Das ist abgefahren gewesen. Ich habe auch gedacht, okay, da wird man halt irgendwie dann entlang schneiden, wo man halt denkt, dass Nasenschleimhaut oder Mundschleimhaut ist. Aber man sieht das. Man sieht eine Linie, wo Nasenschleimhaut in Mundschleimhaut übergeht und an dieser Linie trennt er auf.
Wow.
Und das ist so spannend. Also, das hat man gut gesehen.
Wow.
Das fand
Siehst
ich
du, das hätte ich ja jetzt schon wieder gar nicht gedacht. Verrückt.
Ja, ich eben auch.
Wow.
Wow. Deswegen.
Würdest du sagen, dass diese Methode in Anführungszeichen leicht zu erlernen ist? Oder ist es wirklich, wirklich ganz viel Arbeit, ganz viel, also klar, das zählt mit dazu, aber würdest du sagen, ein williger Chirurg könnte das mit dem nötigen Know-how sich aneignen?
Der Dr. Koch behauptet ja von sich immer, er hätte kein Geschick. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Wie meinst du kein Geschick?
Also ich glaube tatsächlich.
Was meinst du mit kein Geschick?
Ja, er sagt immer, dass er halt das einfach gelernt hat und die Routine hat und das ihm jetzt nicht in die Wiege gelegt wurde, so ungefähr. Also ich kann es jetzt so nicht mehr wiedergeben, aber irgendwo in einem YouTube-Video hat er das mal so erzählt. Also dass er jetzt nicht so der Handwerker ist quasi. Aber also das, was ich gesehen habe, das ist, ich glaube, dass der Mann ein wahnsinniges Talent hat. Und dadurch, dass er so dafür brennt und das so gut und perfekt machen möchte, das so sehr routiniert hat, dass es sieht wahnsinnig leicht aus bei ihm. Aber also wie gesagt, allein wo ich diese Nasenschleimhaut gesehen habe, wie dünn die ist, das ist mit Sicherheit hochkomplex. Und ich glaube, dass man da wahnsinnig viel und wahnsinnig lange erstmal lernen muss und vor allem auch viel, viel zuschauen muss erstmal, bis man überhaupt da dran kann. Weil das jedes Baby, man hat im Prinzip nur eine Chance, das gut zu machen. Alles, was an Korrektur danach kommt, ist nicht mehr der gute Ausgangspunkt oder die gute Chance, die das Kind am Anfang hat, um eine normale Entwicklung zu haben oder eine möglichst nahe Entwicklung zu haben. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig wertvoll, da so viel Routine, so viel langsames Lernen, Geschick sich anzueignen, dass man das so gut machen kann, wie ich das da gesehen habe jetzt. Weil das ist Spitzenmedizin.
Da fallen mir direkt zwei Fragen ein. Zum einen, also ich stelle sie dir beide, kannst ja nach und nach antworten. Zum einen, was ist, definiere es so normal wie möglich? Weil letztlich ist ja zu. Aber was ist normal zu? Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Verstehe, was du meinst. Also im Grunde, das, was ich schon vorher versucht habe zu erklären, das ist super komplex und sich das auch vorzustellen, ist einfach super schwierig, wenn ich das jetzt nur erkläre. Der Normalzustand ist, dass ein Mensch zwei getrennte Nasengänge von vorne bis hinten hat. Ja? Dass er einen Knochen hat, einen harten Gaumen zwischen Nasenschleimhaut und Gaumenschleimhaut. Dass er ein Gaumensegel hat, das so weit nach hinten geht, dass es abschließen kann, damit der Mensch Buchstaben wie P, B, diese Plosive nennt man das, bilden kann. Dass der Mensch nicht eine komplett nasale Sprache hat, weil er hinten das Segel einfach nicht abdichten kann. Also es muss so weit hintergehen, dass es zu ist, dass der Mensch aktiv zumachen kann. Ja? Die Muskulatur ist fehl angesetzt am Hinterrand des Gaumens. Und die muss gelöst werden und wieder zusammengefügt werden in einem Bogen, wie so eine Brücke. Mhm. Ja, weil wenn diese Muskulatur eine Bogenbrücke bildet, dann kann sie richtig arbeiten. Die kann aber nicht richtig arbeiten, weil die Muskulatur keinen Bogen bildet, sondern V-förmig nach vorne an den harten Gaumen festgewachsen ist. Weil halt da einfach eine Lücke ist. Ja. Da ist eine Fehlbildung, wo es sich nicht vereinigen konnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat.
Ja,
ich versuch's. Aber es sind einfach viele Punkte, wo man mit dieser OP-Methode versucht, diese normale Anatomie so herzustellen, dass halt das Segel lang genug ist, dass Knochen selbst entsteht, dass die beiden Nasengänge getrennt voneinander sind, dass die Nasenscheidewand auf den Gaumen aufgenäht ist. Weil es ist ja so, dass die knöcherne Nasenscheidewand, der Vomer, der ist ja nicht bis nach unten auf ganzer Linie festgewachsen. Der kann nicht festgewachsen sein, weil da eine Fehlbildung ist. Da ist kein Gewebe.
Ja.
Und dadurch können die Nasengänge nicht getrennt sein. Aber es ist ja anatomisch korrekt, dass sie getrennt sind. Und das wird einfach versucht nachzustellen. Mhm. Und es wird eben nicht einfach nur ein Stück Schleimhaut von der einen Seite abgetrennt und woanders hingeklappt, damit das Loch zu ist in dem Sinne, sondern wirklich diese Strukturen werden alle nachgebildet. So wie es in der normalen Anatomie sein sollte.
Wahnsinn.
Das ist natürlich eine große OP, aber denke, dass die, also ich, wer bin ich, das zu beurteilen? Keine Ahnung, aber ich glaube, dass es keine schlechte Idee ist, die Anatomie so nachzubilden, dass sie auch normal funktionieren kann.
Ja.
Und nicht immer kompensieren muss.
Ja. Ja.
Aber wie gesagt, ich habe jetzt diese Erfahrung hier gemacht. Ich habe mich mit der OP-Technik hier auseinandergesetzt.
Mhm.
Ich habe viel gelesen und kann nicht sagen, was hier irgendwie irgendwo besser ist. Ich kann nur sagen, was ich für sinnvoll halte und was ich gesehen habe, wie es funktionieren kann in den ganzen Outcomes jetzt, was ich in einem wirklich kleinen Ausschnitt sehen konnte, mitnehmen konnte, Anfragen beantwortet bekommen habe.
Mhm.
Das ist ein kleiner Ausschnitt und ich bin vorrangig eine Mama.
Ja. Ja.
Bin kein Fachmann.
Ja, ich meine, das stimmt. Und für mich war es, wo ich mich für Siegen entschieden habe, war das für mich ein großer Punkt, dieses, dass man die Anatomie einfach wieder bestmöglich herstellt. Und gleichzeitig ist ja aber dieses, das hast du ja gut erzählt, was passiert, wenn die Anatomie eben nicht gut hergestellt ist. Ne, weil letztlich...
Genau, es kann sich kein Knochen bilden.
Ja, genau, es kann sich kein Knochen bilden und es hat einfach, das haben...
Die Knochen, das ist wie beim Knochenbruch, wenn du dir das Bein brichst und die Knochenhaut bleibt intakt, dann wachsen die Knochen einfach wieder aufeinander zu und es entsteht halt wieder Knochen. Und wenn du dieses Bein so brichst, dass der Knochen aus dem Fleisch raushängt, dann kann der nicht wieder zusammenwachsen, weil die Barriere da ist.
Ja.
Ergo muss das erst wieder richtig hingestellt werden in seine natürliche Umgebung der Knochen und dann wächst der einfach.
Wahnsinn.
Knochen wächst, wenn der einfach seine Umgebung hat.
Wahnsinn.
Und der wächst besonders, wenn das so in so jungen Jahren gemacht wird.
Du hast ja auch quasi Kinder gesehen, die schon älter waren. Wie hast du da quasi du hast kleine Kinder gesehen, die operiert waren, vielleicht keine Ahnung, ein halbes Jahr, Jahr her oder halt noch kleiner oder gerade frisch nach der OP und dann hast du Kinder gesehen, die älter waren. Hast du das richtig gesehen mit dem Knochen? Also hast du gesehen, okay, Wahnsinn, da hat sich, weißt du, erkennt man das?
Also er hat mir Bilder gezeigt, Röntgenbilder, weil die kriegen ja nach einer Zeit, ich glaube mit 5 Jahren oder so, ungefähr um den Dreh kriegen sie ein Röntgenbild, wo man sieht, ob sich Knochen gebildet hat und da ist überall Knochen da.
Wow.
Das ist schön da, ist richtig, also deutlich sichtbar da. Aber ich kann dir natürlich nicht sagen, ob jetzt dieses Kind, das da war,
ja, ja.
Das gleiche Röntgenbild war. Das.
Ja, freilich. Es hätte ja sein können, man sieht es irgendwie von außen. Aber wahrscheinlich fühlt man es, oder? Kann man das?
Naja, fühlen. Aber ich habe ja den Kindern nicht in den Mund rein.
Ja.
Also,
ja.
Ich hab den Kindern nicht in den Mund reingefühlt.
Aber wenn ich jetzt überlege, ich als Mutti zu Hause könnte quasi mal anfassen?
Na klar, du kannst reinfühlen und schauen, ob da Knochen ist.
Okay.
Klar, und da ist Knochen.
Ja, geil.
Da ist auch relativ früh schon Knochen, das ist ja das Abgefahrene. Also,
bildet sich schnell.
Also so ein, ja, ich meine, es ist schon eine ganz schöne Strecke, je nach Fehlbildung. Wenn es eine ganz breite Fehlbildung ist, ist es natürlich eine breitere Fläche, wo sich Knochen bilden muss. Aber lass mich nicht lügen, ich glaube, nach 3 Monaten ist der Knochen da.
Ja, ist ja verrückt, oder? Wow.
Ja,
das
geht relativ schnell, das ist... Also ich meine, wenn du schaust, so ein Knochenbruch, der heilt ja auch, also nach so 3 Wochen ist es so, da ist was da, ist aber noch nicht so super stabil und nach 6 Wochen ist es gut stabil. Wenn halt eine größere Fläche zum Überbrücken ist, dann so um die 3 Monate, aber da ist dann Knochen da. Wenn man dem Knochen das Milieu schafft, dann ist er da.
Wahnsinn.
Dann wächst er dahin.
Wahnsinn. Was fandest du noch, wo du im OP standest, total, wo du dachtest, krass? Du lachst schon.
Ja, krass, würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand es lustig. Es ist so, jeder Mensch hat ja immer so seine Vorlieben und es war so witzig. Es läuft immer Musik im OP. Es ist eine total entspannte Atmosphäre.
Ja?
Es ist einfach schön. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich hoffe. Sonst tut es mir leid. Er hört gerne Reggae.
Okay.
Und Fanny van Dannen ist ein großer Fan. Und warte, das läuft. Er hat
warte, okay. Ah, okay. Das ist ja jetzt schon wieder sehr witzig.
Ja, eben. Er hat ein paar Playlists, die dann halt immer laufen. Und
also ist
das OP-Personal sagt, ah, ist das die Playlist? Und so, ah nee, können wir die andere machen?
Was? Wie witzig. Also,
es ist wirklich schön einfach. Also sag die Atmosphäre ist wirklich einfach schön. Und keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, wenn ich das gewusst hätte, dass er gerne Reggae hört, dann hätte ich meiner Tochter, ich meine, ich habe ihr tatsächlich ein bisschen Reggae vorgespielt immer, aber dann denke ich mir so, okay, dann kann man dem Kind doch vorher Reggae vorspielen, dann hat es zumindest eine, ja, einen Eindruck unter der OP, was es kennt. Und das fand ich irgendwie total schön, dass da einfach diese harmonische Stimmung und Musik läuft. Und der Dr. Schlabe hört zum Beispiel gern Klaviermusik. Und das fand ich dann auch wieder so schön, weil das ist so beruhigend irgendwie.
Also alleine die Tatsache, dass im OP Musik läuft, allein das ist ja für mich, das kenne ich überhaupt. Für mich, also, ne, ich habe dieses Beispiel schon immer mal gebracht, aber für mich ist es immer nur so dieses, die ARD-Sendung, die junge Ärzte, wie man panisch alle im OP rennen und dann Kittel an und Skalpell und hier und da ein Schnitt und da und es wird abgesaugt. So ist mein Bild, ne? Aber das ist quasi auch eine harmonische Stimmung mit Reggae-Musik und vielleicht auch ein paar netten Gesprächen oder was weiß ich. Unterhält man sich im OP?
Ja, ja. Also es kommt drauf an. Wenn es eine Situation ist, wo man sich gerade nicht so wirklich schlimm konzentrieren muss, dann kann man sich schon unterhalten. Aber wenn es halt eine Situation ist wie die Nasenschleimhaut, habe ich mich jetzt nicht getraut, irgendwie ein Gespräch anzufangen.
Und über was unterhält man sich im OP?
Boah, Gott und die Welt, wirklich. Also,
echt?
Also ich habe natürlich sehr, sehr viele fachspezifische Fragen gestellt. Es ging auch viel um Musik und
wie witzig.
Ach, es ist echt um alles Mögliche. Also es ist wirklich
und
ja, das ist halt ein normaler Arbeitsort auch. Ich meine, wenn man irgendwie einen Notfall hat oder so, das ist natürlich was anderes im OP, aber das ist eine geplante OP, die geht 3, 4, 5 Stunden, je nachdem. Also ich meine, gut, die ausgeprägteren Fälle sind jetzt 5 Stunden, aber sonst ist er ja eh relativ schnell.
Also,
aber das ist eine Zeit, in der man da in so einem Raum hockt und sich konzentriert. Und ist ja nicht alles so, dass du dich ständig extrem konzentrieren musst.
Und steht ihr dann auch wirklich 3, 4 Stunden?
Ja, nee, also er sitzt.
Ah, okay.
Sitzen beide, genau. Es gibt natürlich OPs, wo man dann irgendwie, weiß nicht, Lebertransplantation, wo du 6, 7 Stunden stehst. Also auch das. Das ist, glaube ich.
Jetzt du wieder.
Ja. Das ist jetzt nichts
Besonderes, ja. Okay.
Dass man da so lange steht. Ja.
Ich könnte es nicht. Ich bin irgendwie so nach einer halben Stunde stehen in der Küche schon fertig. Und dann, keine Ahnung.
Ja, es ist schon anstrengend.
Ist voll anstrengend. Also ich stelle mir es wirklich anstrengend vor, weil das ist ja auch nicht, weil du sagst, ne, es ist ein Job, wo man, wenn ich mir halt jetzt meinen Bürojob vorstelle, das ist halt was anderes. Ne? Wenn ich mich vertippe, kann ich es löschen. Wenn du halt, beim Kind kannst du dich halt nicht vertippen, ne, wenn du nähst da, oder wenn du da schneidest.
Richtig,
das ist
richtig,
halt,
genau so ist es.
Da hast du halt echt volle Konzentration. Du musst bei der Sache sein und so, ne? Und
Und auch, weil jedes Kind halt auch anders ist. Also jedes Kind hat seine anatomischen Strukturen schon irgendwo in einem gewissen Bereich, aber halt auch jedes irgendwo anders. Das heißt, du musst immer aufpassen.
Ja.
Immer anders. Das ist schon.
Hast du Blut geleckt? Also, das meine ich jetzt.
Ja,
das meine ich jetzt übrigens.
Tief habe ich Blut geleckt.
Das war
nicht im,
nicht im übertragenen Sinne, sondern im
Geschmackssinn.
Ja.
Ja, natürlich. Also, ich bin, wo die Woche fertig war, war ich ziemlich traurig. Einfach, weil ich gerade keine Möglichkeit sehe, in den Beruf, den ich eigentlich gelernt habe, wieder einzusteigen. Weil ich aktuell möchte ich nicht Vollzeit arbeiten und ich möchte was vom Leben meiner Kinder mitbekommen. Und von daher ist es einfach gerade
keine Option.
Keine Option, sowas zu machen. Aber wie gesagt, hat mich wahnsinnig traurig gemacht, weil ich schon wieder deutlich gemerkt habe, wie sehr mich das fasziniert, wie sehr ich dafür brenne und wie viel Spaß mir das auch macht, alles. Und auch der ganze Patientenkontakt. Ich muss wirklich sagen, es fehlt mir. Es fehlt mir in vielerlei Hinsicht. Aber wir haben schon mal gesagt, es hat alles seine Phase im Leben und gerade ist einfach, habe ich 2 kleine Kinder.
Ja.
Und das ist okay und es darf auch gleichzeitig wehtun, meinen Beruf gerade nicht so zu machen, wie ich ihn gelernt habe. Bin ja nicht mal fertig. Also ich habe ja noch eine ganze Weile vor mir Facharztausbildung. Aber zu sagen, okay, ich bleibe jetzt dabei, ich bin jetzt für meine Kinder da, das hat einfach kurz wehgetan.
Das kann ich mir vorstellen, ne? Wenn du so etwas hast, was auch so in dir, weil man merkt das ja auch, das in dir, das ganze Thema Chirurgie und so, und du liebst es ja, dich da so rein zu, ne, das ist ja so voll dein Ding, und dann gleichzeitig bist du halt dort eine Woche und darfst vor allem, ich meine, gerade so dieses Thema Lippenkiefer-Gaumenspalte bekleidet dich ja jetzt auch schon eine ganze Weile, kann man mal so sagen, und täglich jetzt gerade auch durch deine Selbstständigkeit auch immer mehr, und dann das auch in einem OP zu sehen, und dann, ne, ich kann mir vorstellen, dass da voll zwei Welten aufeinander sind, und das war so ein Wow, und so, ne? Und dann gleichzeitig dann die Realität und ja, kann mir vorstellen. Ja. Mich würde jetzt nochmal so ein bisschen interessieren, wie war denn das dann mit den ganzen Visiten? Warst du da auch dabei? Also hast du dann auch
klar.
Wie, okay, cool. Wie war das? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Oder ist es gar nicht so spektakulär?
Das,
weil du hast ja jetzt quasi Familien, du hast ja jetzt quasi Familien auch sozusagen vor der OP gesehen, während der OP warst du dabei und dann hast du sie danach auch nochmal gesehen. Ja. Wie war denn das für dich? Das, du hast jetzt hinter die Kulissen also, der aufgeregten Familien geschaut. So.
Ja, ja. Also ich hatte einen so einen Moment, da bin ich in der Früh gekommen. Das war so ein Gänsehautmoment, wo ich die Familie gesehen habe, wie sie gerade in den Aufzug gehen und wo das Kind gerade in den OP gebracht wird. Die waren völlig aufgelöst und völlig fertig. Und ich dachte, ich habe so mich gesehen in dem Moment, wie ich da mein Baby habe, das gerade in den OP gebracht wird. Und ich habe so mitgefühlt in dem Moment und bin dann auch so ein bisschen im Hintergrund geblieben, habe dann auf den nächsten Aufzug gewartet, bin dann gar nicht mit runtergefahren, sondern habe einfach den nächsten dann genommen. Und ja, das. In einem Moment das zu sehen von außen und gleichzeitig auch irgendwo so zu fühlen, wie sich das anfühlt. Mir war das auch wahnsinnig wichtig, dann die Kinder wieder nach der OP zu sehen. Ja. Ich bin auch mal, also normalerweise geht man halt in die OP rein und macht dann, was zu tun ist und geht dann wieder weiter und ist dann wieder in der Sprechstunde oder wie auch immer. Und ich bin halt dann auch mal bei einem Kind wirklich dabei geblieben, bis in den Aufwachraum, einfach auch um zu sehen, wie geht es dem Kind dann im Aufwachraum und wie ist es da betreut. Und ich habe mir einfach die verschiedenen Facetten alle angeschaut, habe mit den Anästhesisten nochmal gesprochen und mir da einfach nochmal einen Einblick geholt. Ich habe mit dem HNO, das habe ich mir nochmal genau zeigen lassen, der hat mich dann auch durchs Mikroskop schauen lassen. Also ich habe auch so diese Röhrchen jetzt auch mal gesehen, wie die draußen aussehen, wie die im Ohr aussehen, wie das gemacht wird. Das ist, also ich habe wirklich versucht, von allem ein bisschen was mitzunehmen und alles ein bisschen kennenzulernen, alles ein bisschen zu sehen.
Hast du auch gesehen, wie
und da gehört
das, wie quasi in dem Ohr sozusagen, wie das Ohr vorher, also konntest du reinschauen vor der OP in ein Ohr?
Ja.
Und hast du gesehen, wie Wasser da steht? Oder?
Ja, Eiter.
Okay.
Eiter war sogar.
Krass, okay.
Also es war wirklich, das war so gerötet und so. Ja, man hat den Eiter hinterm Trommelfell gesehen und das dann auch dann abgesaugt wurde, hat man schon auch ordentlich Eiter gesehen.
Krass.
Im Absauger. Also das ist schon, es hat definitiv einen Einfluss, diese Fehlbildung auf das Gehör.
Wow, okay.
Ja, also von daher, mir war das wichtig, die Kinder zu begleiten, die Eltern zu sehen, vor der OP, nach der OP, das einfach das Gesamtpaket mitzubekommen, wie das da läuft, auch mit der Pflege. Und natürlich habe ich stillberaterisch meinen Senf dazugegeben in den Sprechstunden und auch auf Station dann nachher.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du leise gewesen wärst.
Nee, da kann ich die Klappe dann doch nicht halten. Dr. Schlabe meinte dann auch irgendwann, ich glaube, es war Samstag die letzte Visite, hat er dann gemeint, ja, das war jetzt ein interdisziplinärer Austausch.
Was heißt denn das?
Das war ganz schön. Ja, dass verschiedene Fachrichtungen quasi, oder interdisziplinäre Visite hat er gemeint.
Cool.
Genau, weil halt einfach chirurgisch und stillberaterisch dann quasi
alles da
in
war.
Einem Paket war.
Hm.
Ja. Schön. Nee, das war sehr schön. Also ich habe den gesamten Aufenthalt, sag ich jetzt mal, sehr genossen und bin jeden Morgen da sehr, sehr gerne hin und habe mich gefreut, das Ganze erleben zu dürfen. Und bin da sehr, sehr dankbar, dass da so offen und so liebevoll mit mir umgegangen wurde.
Und wie geht's dir nach der Woche? Also wie geht's dir?
Es waren wahnsinnig viele Eindrücke. Ich habe direkt danach bin ich noch nicht ganz klar gekommen. Also es ist natürlich dann alles so ein bisschen, wo diese ganze Anspannung, diese Aufregung, dieses Freuen über Wissen abgefallen ist, wo ich schon gemerkt habe, okay, das hat definitiv was mit mir gemacht wieder. Es war halt einfach die Hardcore-Konfrontation, könnte man so nennen. Gewisserweise, glaube ich, war es therapeutisch wertvoll für mich, einfach das zu sehen, wie es in dieser Blackbox zugeht, wie es meinem Kind dort gegangen sein muss, die Wege zu gehen, die mein Kind ohne mich gegangen ist, hat mir wahnsinnig geholfen. Einfach, weil diese Ungewissheit jetzt weg ist für mich. Gleichzeitig aber auch zu sehen, dass es wirklich eine krasse Reise war, wie viel die Kleinen aushalten. Und das Faszinierendste, wie schnell sie wieder fit werden. Also das habe ich ja bei meiner Tochter schon gemerkt, wie schnell die wieder fit geworden ist. Und das sehe ich oder habe ich jetzt bei den Kindern dort gesehen. Es ist abgefahren, wie schnell die heilen und wie gut die das dafür, dass es so ein großer Eingriff ist, wegstecken.
Okay, Wahnsinn. Da fällt mir tatsächlich noch abschließend eine Sache, glaube ich, ein. Insofern du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges hast, aber wo du so erzählt hast, ne, auch wie viel Routine, wie viel, ne, und es ist ja, es steckt, glaube ich, da ganz viel. Man muss das wirklich einfach wollen, ne? Es muss die Leidenschaft von allen sein und das umzusetzen, ne?
Ja.
Und es gibt ja neben Dr. Koch noch Dr. Schlabe. Aber was passiert denn mit der Methode oder was denkst du, wie könnte das alles in 20 Jahren aussehen? Oder in 30 Jahren? Keine Ahnung, sagen wir 20? Was hast du da für so ein Gefühl?
Ich glaube, es braucht definitiv Nachwuchs.
Okay, ja.
Es braucht Menschen, die sich da so intensiv reinfuchsen, wie es Dr. Koch und Dr. Schlabe tun.
Mhm.
Dr. Schlabe hat seinen Sitz, seinen Mittelpunkt einfach in London.
Ja.
Er liebt diese Arbeit und dafür reist er ständig diese Kilometer weit nach Siegen, um diese wirklich, wie er sagt, Traumjob, um diesen Traumjob zu machen zu können. Aber ich glaube, wenn Dr. Koch in Rente geht, dann braucht es Nachwuchs. Und es braucht jetzt schon Nachwuchs.
Ja, man muss es ja lernen, ne?
Damit das übergeben
wird. Ja, eben, gell? Das ist ja.
Das braucht seine Zeit. Das ist ja nichts, was du irgendwie innerhalb von 2-3 Jahren lernst. Das ist was Längerfristiges. Und genau. Ich habe Angst tatsächlich, dass diese wundervolle Methode irgendwie ausstirbt.
Verstehe ich und ich glaube, das können wir wahrscheinlich einfach so in den Raum stehen lassen. Ne? Ich bin als Mutti auch super dankbar, dass wir das so erleben könnten. Und gleichzeitig hat die ganze Zeit, wo du erzählt hast, trotzdem auch so eine Schwere in mir geschwungen, weil ich habe gedacht, okay, was ist in 20 Jahren so? Ne? Aber gut, man kann halt nie in die Zukunft gucken. Schauen wir einfach mal, was noch alles kommt. Und genau.
Es ist halt ein Fachbereich, dem man sein Leben widmen muss, glaube ich.
Ja. Auch Sandra.
Das macht man nicht nebenbei.
Das war so.
So.
Ich hätte irgendwie gefühlt noch 10.000 Sachen, die ich dich fragen wollen würde. Und gleichzeitig müssen wir zu einem Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das ist ganz, ganz wichtig noch zu sagen? Oder haben wir eigentlich...
Ich glaube, ich habe eigentlich alles
schön
gesagt. Ich bin unwahrscheinlich froh, jetzt wo ich das alles gesehen habe, noch mal mehr froh, dass ich mich für diesen Weg so entschieden habe. Und ich würde es jederzeit wieder tun.
Ja. Ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Ja, cool. Dann möchtest du mal unser richtig schön rausgesuchtes Zitat vorlesen?
Ja, möchte ich sehr gerne.
Na dann.
Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut.
Oh, das passt so perfekt, ne? Wahnsinn. Okay.
So, ihr Lieben.
In dem Sinne.
Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge.
Genau. Und
das wir euch mitnehmen können.
Und wir dürfen nicht vergessen, anzuteasern. Es wird jetzt noch eine neue Folge geben, die wird wahrscheinlich zeitgleich zu dieser erscheinen, mit unserer Podcast-Sprechstunde. Hört da unbedingt,
ich freu mich schon so.
Ja, hört da unbedingt rein. Das ist unser ganz neues Projekt, ne, dass wir uns vielleicht, wer möchte, einmal im Monat sehen über Zoom und uns austauschen können. Also hört euch unbedingt die Folge an. Und dann sehen wir uns ja vielleicht sogar auch ganz bald. Und ansonsten...
Genau, dann könnt ihr auch persönlich nochmal eure Fragen stellen. Ich werde dabei sein.
Ganz genau. wir packen auch den Link dazu hier in die Shownotes. Und
ja,
genau. Richtig cool, Sandra. Es war eine schöne Folge mit dir.
Einen schönen Tag.
Habt einen schönen Tag und ganz liebe Grüße. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.